Unsere Hilfe kommt von Gott, unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen zum dritten Gottesdienst unserer Sommerpredigtreihe zu den Seligpreisungen der Bergpredigt. An diesem Sonntag ganz real in Holzerode oder jetzt gerade zu dieser Zeit und an diesem ganz bestimmten Ort. Leiten soll uns das Wort Jesu: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wir singen bzw. hören das erste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 369. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Die Strophen 1, 3, 5 und 7. Was ist eigentlich Sanftmut? Wir hören Worte nach Psalm 37. Sprich in deinem Herzen kein schlechtes Urteil über den, der Unrecht tut, und neide dem Übeltäter nicht seinen Erfolg. Setze deine Hoffnung auf Gott und tue Gutes, auch wenn es sich nicht gleich auszahlt. Bleibe, wohin dich Gott gestellt hat, und ernähre dich mit redlicher Arbeit. Freue dich an Gott, der dir nahe ist. Er gibt dir, was dich von Herzen erfüllt. Traue auf Gott, dass er dich auf dem rechten Weg leitet. Hoffe auf ihn, er wird es für dich gut machen. Wer die Gerechtigkeit achtet, den wird Gott emporsteigen lassen wie das Licht des Tages. Und wer sich an das Recht hält, den wird er erhöhen wie die Sonne am Mittag. Sei zufrieden in Gott und vergleiche dich nicht mit dem, der willkürlich handelt, auch wenn es ihm scheinbar gut geht. Neide ihm nicht seinen Erfolg, damit du nicht selbst Unrecht tust. Halte dich an Gott und suche nach seinen Wegen. Dann wird es dir zuletzt gut gehen. Denn Gott ist bei denen, die Gerechtigkeit tun. Er ist ihnen Hilfe, wenn sie in Not sind. Er wird ihnen am Ende beistehen und sie erretten, wenn sie seine Hilfe brauchen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du kennst unsere geheimen Gedanken und du weißt um das Trachten unseres Herzens. Wir bitten dich, lass uns heute nicht allein auf dein Wort hören, sondern auch danach handeln und deinen Willen tun. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, der uns zum Bruder geworden ist. Amen. Ich lese aus Matthäus 21, der Einzug Jesu in Jerusalem unter dem Thema Sanftmut. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt: Der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion: Sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder: Hosianna dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt, Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir hören ein Glaubensbekenntnis, das Dietrich Bonhoeffer formuliert hat. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Die westfälische Stadt Münster ist bekannt als traditionsreiche Universitätsstadt. Gut 60.000 Studierende leben dort. Münster hat auch einen Ruf als Fahrradhauptstadt. 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben etwa 600.000 Fahrräder. In und um Münster lässt sich gut Fahrrad fahren. Davon konnte sich die Fahrradfreizeitgruppe vor 14 Tagen vor Ort überzeugen. Natürlich auf dem Rad oder auf der Leze, wie die Münsteraner liebevoll ihren Drahtesel nennen. Seit einigen Jahren ist Münster auch eine Krimistadt. Gleich in zwei Serien gehen eigenwillige Charaktere auf westfälische Verbrecherjagd. Hier Georg Wilsberg, seines Zeichens Antiquar und Privatdetektiv, der seiner Freundin von der Polizei immer eine Nasenlänge voraus ist. Und dann sind da noch auf der anderen Seite Professor Börne und Frank Thiel mit ihren unkonventionellen Ermittlungsmethoden. Wobei, die jeweiligen Fälle sind gar nicht immer so das Entscheidende, sondern ja die Karlauer und Witze in den Dialogen. Da spielen sich die Ermittler komödiantisch den Ball zu. Münster ist also auch die Hauptstadt des Verbrechens, zumindest im Fernsehen. Doch wer Münster erleben bzw. erfahren will, der stößt in der guten Stube auf dem Prinzipalmarkt mit seinen charakteristischen Arkaden auf die Lamberti-Kirche und entdeckt dort drei Käfige in luftiger Höhe am Turm. Diese Käfige sind Überbleibsel aus der Münsteraner Geschichte. Kein fiktiver Tatort, sondern ganz real. Tatort Münster, und zwar vor knapp 500 Jahren. Mit allem, was dazugehört, mit Mord und Totschlag. Und das kam so. Europa ist in Aufruhr. Neue Ideen verbreiten sich. Ich brauche nur einen Namen zu nennen, Martin Luther. Und weil wir nun mal reformiert sind, seien hier auch Ulrich Zwingli, der Zeitgenosse Luthers in der Schweiz, und Johannes Calvin einige Jahrzehnte später genannt. Also es war eine reformatorische Bewegung, die ganz Europa erfasst hatte. Die Kirche, in diesem Fall die römisch-katholische Kirche, und auch das Gebaren der weltlichen Herrscher wurde in Frage gestellt. Und so kam es, dass eine kleine Gruppe aus den Niederlanden in Münster ansässig wurde. Täufer nannten sie sich, weil nach ihrer Vorstellung nur die bewusste Taufe eines Erwachsenen eine gültige Taufe war. Die Säuglingstaufe hingegen nicht. Bei den jährlich stattfindenden Ratswahlen gewinnen die Täufer 1534 die Macht. Und gleich in diesem Jahr, 1534 im Februar, kommt es zu einem wilden Bildersturm. Rotten von Täufern verwüsten Kirchen und Klöster, verbrennen Bücher und Gemälde, zertrümmern Altäre und schrecken auch vor Mord nicht zurück. Münster, so erklären sie, solle zum neuen Jerusalem werden. Und dieses neue Jerusalem braucht natürlich einen König. Das ist die Stunde des Schankwirts und Bordellbetreibers Jan van Leyden. Unter dem Gejohle des Volks lässt er sich im Sommer 1534 mit einer riesigen Krone auf dem Kopf zum König Johann dem Gerechten vom Stuhle Davids krönen. Ein Jahr später wird er eine seiner 17 Ehefrauen, die sich ihm widersetzt hatte, eigenhändig enthaupten. Das Regierungsprogramm dieser Gottesherrschaft, Privateigentum wird verboten, Polygamie wird eingeführt. Eine Schreckensherrschaft im Namen Gottes. Dieser Tyrannei wird zwei Jahre später ein Ende bereitet. Truppen des Bischofs stürmen die Stadt. Und die drei Protagonisten, unter ihnen eben auch jener Jan van Leyden, werden hingerichtet und ihre Leichname zur Abschreckung in Käfige an der Lamberti-Kirche zur Schau gestellt. Das mörderische Experiment des tausendjährigen Gottesreiches war Geschichte. Die Diktatur des Schreckens hatte ein Ende gefunden. Diese radikale Ausprägung der Reformation war auf gewaltsame Abwege geraten. Aber andere Gruppen der Täufer haben gerade diese gewalttätige Radikalisierung als Warnung verstanden. So geht es nicht. Das, was hier geschieht, ist ganz und gar nicht im Sinne des Evangeliums. Und so haben diese Täufergruppen sich ausdrücklich Gewaltlosigkeit auf ihre Fahnen geschrieben. Bis heute. In der Nachfolge Jesu, der es so sagt, und zwar radikal anders als eben die Münsteraner Taufer: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Selig sind die Sanftmütigen, weil Jesus auch so war. Jesus sagt, ihr seid selig zu nennen, weil ihr sanftmütig seid. Ihr seid glückselig zu nennen, das heißt nichts anderes, als dass sich da Himmel und Erde in euch berühren, da wo ihr sanftmütig seid. Sanftmut, ein, ich finde, wunderbares Wort und gleichzeitig auch wieder mit so vielen Bedeutungsnuancen, genauso wie selig, schwer zu übersetzen, schwer zu fassen. Das ist wohl so, wenn man es mit Gott, mit dem Himmel zu tun bekommt. Da gibt es keine letztgültige Antwort. Schauen wir also auf Jesus. Ich glaube, dieser Blick kann uns weiterhelfen, denn er ist ja die Sanftmut in Person. Ich denke nur an seinen Einzug in Jerusalem. Wir haben die Geschichte gerade gehört. Die Menschen an den Straßen huldigen ihn. Sie und vor allen Dingen seine Sympathisanten erwarteten nun eine Entscheidung. Jetzt würde der König in die Hauptstadt einziehen und die Macht übernehmen, notfalls auch mit Gewalt. Das war die Hoffnung vieler Menschen nach Besatzung und Unterdrückung. Aber Jesus, er enttäuscht die Hoffnungen. Er zieht ein, aber ohne Waffen und Heer, ohne Krone und Gefolge. Er reitet auf einem Esel in das Zentrum der Macht. Er allein, wehrlos und machtlos, ohnmächtig und gewaltfrei. So stellt er sich den Mächtigen, so geht er in den Tod. Jesus nimmt das alles auf sich. Er setzt sich nicht zur Wehr. So geht Jesus unter, so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Aber Gott gibt ihm Recht. Der Tod kann ihn nicht aufhalten. Die Gewalttäter können den Sanftmütigen nicht mundtot machen. Die Mächtigen können den Ohnmächtigen nicht aus der Welt schaffen. Die Mächtigen kommen mit ihrer Macht an ihr Ende. Gott ist aber längst noch nicht am Ende. Auch wenn damals und heute vieles gegen den sanftmütigen Jesus, gegen Sanftmut schlechthin und gegen die Sanftmütigen heute spricht. Sie werden die Erde besitzen. Nicht beherrschen, das passt nicht zur Sanftmut. Aber die Sanftmut ist ein für allemal in der Welt. Und sie ist nicht aufzuhalten. Nicht von den Diktatoren dieser Welt, nicht von den Autokraten und auch nicht von Präsidenten, die spalten und ihr Land wie ein Unternehmen führen. Wer leben will, kann sich nicht Krieg auf die Fahne schreiben. Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Niemand errichtet ein Reich des Friedens mit Gewalt, so wie die Täufer in Münster. Selig sind die Sanftmütigen. Das heißt für mich, nehmt euch an Jesus ein Vorbild, an seinem Glauben, sein Handeln und sein Gottvertrauen. Und übt euch darin ein, jeden Tag neu. Vertraut auf Gott und auf sein Eingreifen, auf seine Macht. Aber überlasst es ihm. Oder wie Jesus auch in der Bergpredigt sagt, trachtet zuerst nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Ach ja, Münster. Gut 100 Jahre nach dem Schreckensreich der Täufer wurde hier 1648 eine andere schreckliche Zeit beendet, der 30-jährige Krieg, und zwar durch einen Friedensvertrag. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Krieg durch einen Vertrag beendet. In diesem Sinne, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 674. Damit aus Fremden Freunde werden, kommst du als Mensch in unsere Zeit. Du gehst den Weg durch Leid und Armut, damit die Botschaft uns erreicht. die Strophen 1 und 2 und 6. Lasst uns beten. Gott, auf dich vertrauen wir. Du bist wie ein gütiger Vater und eine liebende Mutter. Du kennst uns und die Regungen unseres Herzens. Du führst uns auf unseren Wegen und wirst es am Ende mit uns wohlmachen. Wir bitten dich, dass wir uns nicht beeindrucken lassen von den Mächten dieser Welt, von Größe und Einfluss, sondern allein dir vertrauen und auf deine Spuren mitten in unserer Welt achten. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu befreist aus der Finsternis und uns auf die Spuren des Lichtes führst, dass wir mit sehenden Augen dir folgen und deinen Willen nicht nur hören, sondern auch dir zur Ehre tun. Lass uns wachsen in der Erkenntnis, dass du in deinem Sohn Jesus Christus mitten unter uns warst, bist und sein wirst. Lass uns dir mit vollem Herzen dienen und unserem Nächsten in Liebe begegnen. Wir bitten dich für unsere Welt und das Zusammenleben der Völker, dass sie sich untereinander verständigen und gemeinsam nach Lösungen für Frieden und Gerechtigkeit suchen und für die Bewahrung der Schöpfung. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, um deinen Segen. Segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Ich wünsche uns allen eine erholsame Sommerwoche und wir hören als Nachspiel ein mittlerweile auch bekanntes Stück der Bläser. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine. In diesem Sinne, alles Gute.